Diese Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast wird präsentiert von Semba Computersysteme GmbH. Seit 35 Jahren bietet Semba modulare Buchhaltungs- und ERP-Softwarelösungen für Unternehmen, soziale Einrichtungen und Steuerberater an. Semba begleitet auch euch benutzerfreundlich und zuverlässig bei der Digitalisierung eurer Finanzbuchhaltung und im operativen Tagesgeschäft. Mithilfe KI-gestützter Komponenten in der Software löst Semba für euch aktuelle Themen wie das Umsetzen der E-Rechnungspflicht und ermöglicht mit Funktionen wie dem intelligenten Buchen Plus eine deutlich höhere Automatisierungsgrad als vergleichbare Softwareanwendungen. Ihr wollt mehr Informationen rund um KI im Allgemeinen und wollt euch vielleicht auch darüber informieren, wie KI bei Semba zum Einsatz kommt und was Semba Software so revolutionär macht. All das findet ihr unter www.simba.de/revolution. Und natürlich packen wir den Link auch in die Shownotes. Und wer noch mehr über Semba erfahren möchte und auch, wie sie selbst Innovation ja bei sich im Unternehmen gestalten, dem möchte ich die Folge 42 ans Herz legen des Corporate Entrepreneurs Podcast, denn da war Michael Briel zu Gast. Er ist der Geschäftsführer der Semba Computersysteme GmbH und gibt uns da einen tiefen Einblick. Also, jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode.
Herzlich willkommen zur neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich freue mich, dass sich heute Stefan Keil von Lindig Fördertechnik GmbH die Zeit genommen hat, mit mir zu diskutieren, was Arbeitskultur bedeutet und wie man auch in einem stark wachsenden Familienunternehmen ja, sich kulturell verändern kann. Stefan, du bist Geschäftsführer bei der Lindig Fördertechnik. Freut mich, dass du da bist. Kannst du mir ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, sehr gern. Und hallo auch von mir. Ich freue mich, da heute mal teilnehmen zu dürfen und etwas über mich, über unser Unternehmen sagen zu dürfen. Ja. Bin mittlerweile auch im Best-Ager-Alter angekommen, also über die 50 gekommen mittlerweile. Bin verheiratet, habe zwei Töchter, die mittlerweile groß sind, selbst studieren schon. Ja, aufgewachsen tatsächlich noch im DDR-System, was sicherlich auch irgendwo ein Stück weit prägend für die eigene Person mit ist. Berufsausbildung mit Abitur gemacht, an der TU Ilmenau studiert und dann direkt nach dem Studium in die Konzernwelt gegangen. Mir war da wichtig, wirklich ein breites Spektrum von Möglichkeiten zu haben, ja, den Einstieg dort geschafft, damals bei der Linde AG, war noch ein Mischkonzern zu seiner Zeit mit Hauptsitz in Wiesbaden, heute ist das ja etwas anders aufgestellt alles, dort aber von Anfang an in der Sparte gewesen, rund um Flurförderzeuge, Gabelstapler, mehrere Stationen, erst drei Stationen in Deutschland, dann eine Station in der Schweiz, dann waren so ungefähr 10 Jahre ins Land gegangen und es hat mich zurück in die Heimat gezogen, zur Familie gezogen. Damit war ein Branchenwechsel verbunden in die Solarbranche. Damals ein Unternehmen in Erfurt, die Ersol AG seinerzeit kurz zuvor einen Börsengang absolviert. Es war noch Start-up-Mentalität. Ja, da bin ich hingewechselt und ungefähr 5-6 Jahre bin ich dort geblieben. In der Zeit ist es verkauft worden. Am Ende ist Bosch der Käufer gewesen, also ich war zurück im Konzern, aber ein ganz anderer Konzern, weil eben nicht börsennotiert, also es gibt viele Gemeinsamkeiten, viele Unterschiede, sehr viel Erfahrung gemacht, vielen M&A-Prozessen drin gewesen, grundsätzlich die ganze Laufbahn sehr stark im kaufmännischen Bereich unterwegs gewesen, Finanzbereich, Controlling, ja, und seit 2011, da war dann der nächste Branchenwechsel, seit 2011 bin ich dann angekommen bei Lindig, in der Lindig Fördertechnik rund um Gabelstapler Arbeitsbühnen, im Familienunternehmen und dort bin ich bis heute, bin da nach wie vor ja, gut gesettelt, sehr froh, ja, sehr zufrieden, welche Möglichkeiten ich hier habe. Aber da kommen wir sicherlich später noch drauf.
Ja, ja. Punkt. Vielleicht ganz kurz, was sind die größten Unterschiede für dich persönlich jetzt im Familienunternehmen und zur Konzernerfahrung?
Ja gut, also Konzern in dem Sinne, wie ich es die ersten Jahre erlebt habe, wirklich börsennotiert auch, also ganz klar kurzfristig nächste Börsenberichte, Quartalsberichte, ganz klar das wirklich zu spüren, wie wichtig die kurzfristigen Zahlen auch wirklich sind, trotz natürlich auch Strategie und Langfristigkeit, die auch da ist, aber eben ja sehr fokussiert immer auf die Zahlen. Dementsprechend viel Reporting, Berichtswesen, ja starke Hierarchien logischerweise seinerzeit, sicherlich noch mehr als heute. Und dazu wirklich im Gegensatz des Familienunternehmens sehr langfristig orientiert, sehr stark von einer Person, zumindest in dem Kontext, wie es bei Lindig zu finden ist, abhängig. Das heißt, insofern auch abhängig, ist das ein großer Innovator oder ist es ein großer Besitzstandswahrer. Insofern sicherlich sehr verschiedene Möglichkeiten beim Familienunternehmen, aber sehr stark geprägt von der einen Person und sehr auf Langfristigkeit. Das ist der große Unterschied.
Okay, jetzt habt ihr schon ein bisschen was über Lindig erzählt, implizit. Ich kenne euch ja schon ein bisschen länger. Ihr seid in Thüringen eins der, ja, wie sagt man, großen Familienunternehmen und wie ich finde, absolut Aushängeschilder für die Region und auch für ganz Thüringen. Aber was ihr eigentlich macht, kannst du wahrscheinlich viel besser erklären.
Ja, wie schon kurz angedeutet, die Lindig Fördertechnik GmbH, das ist nach wie vor der Kern des Unternehmens. Da ist alles rund um Gabelstapler Arbeitsbühnen. Wir sind exklusiver Händler für die Marke Linde bei den Gabelstaplern. Dort ist das Spektrum vom Verkauf der Neugeräte über die Servisierung, Wartung, Dienstleistungen, Akademieleistungen, Vermietung, Gebrauchtgeschäft, also das volle Spektrum. Und das erweitert sich über die letzten Jahre und nun wird sich in Zukunft noch viel mehr erweitern Richtung Intralogistik als Überbegriff, Automatisierungsthemen. Das ist so die Welt der Gabelstapler im Kerngeschäft. Die andere Welt im Kerngeschäft, das ist das Thema Arbeitsbühne. Dort ist es mehr ein Vermietgeschäft oder hauptsächlich ein Vermietgeschäft, aber auch nach Bedarf Verkauf und Wartung für Kunden. Und Arbeitsbühnen sind dort eben alles von der kleinsten Höhe bis zur größten Höhe in einem Vermietverbund, der Systemlift heißt, sind wir dort Mitglied und sind da in der Lage, deutschlandweit entsprechend ganz verschiedenartige Arbeitsbühnen zu vermieten.
Wie, wann und warum ist Lindig entstanden? Ihr habt ja schon ein bisschen Geschichte.
Jawohl, also dieses Kerngeschäft, von dem ich gerade berichtete, ist ja in der vierten Generation sind wir im Familienunternehmen. Der Sven Lindig ist, ja, wie gesagt, der vierte. Ist 1899 gegründet, also wir hatten dieses Jahr das 125-jährige Firmenjubiläum auch. Ja, und bevor es dann zu Gabelstapler und Arbeitsbühnen kam, natürlich auch eine Historie, die mal angefangen hat mit einer Hufschmiede und dann verschiedene Stationen. Es ist eins der wenigen Unternehmen, die auch in der DDR-Zeit privat geblieben ist. Ja, und jetzt in den letzten Jahren hat sich noch das ein oder andere Geschäft drumherum entwickelt, was aber ja jetzt nicht mehr im Fokus steht.
Ihr habt mit als Hufschmiede angefangen. Das finde ich persönlich super spannend und dann auch zu sehen, was aus einer Hufschmiede letzten Endes wird oder sich entwickelt. Vor allem aber in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren seid ihr ja besonders stark gewachsen und hattet auch nochmal viele große Sprünge in eurer Entwicklung. Was waren denn so die wichtigsten Meilensteine in der Zeit?
Ich würde vielleicht wirklich am ehesten auf die Zeit schauen, wo ich auch dabei bin, also seit 2011. Wobei mal so ein, zwei Jahre noch weiter vorn ist sicherlich auch ganz interessant noch, ja. Also als ich 2011 dazugestoßen bin, waren wir so ungefähr 200 Mitarbeiter. Heute sind wir ungefähr 400 Mitarbeiter. Der Umsatz war in 2011 so rund 40 Millionen. Letztes Jahr haben wir die 100 Millionen zum ersten Mal erreicht, um, sagen wir mal, die Eckdaten Umsatzmitarbeiter. Kurz davor hat also der Sven Lindig die Unternehmensnachfolge von seinem Vater angetreten. Und das ging ziemlich einher, relativ zeitgleich auch mit einer Gebietserweiterung. Ich muss noch wissen, in unserem Geschäftsfeld Gabelstapler sind feste Gebietsgrenzen vom Hersteller auch vertraglich gesichert, was auf der einen Seite wirklich auch ein sehr großer Vorteil ist, weil man in dem Gebiet wirklich dann ja allein unterwegs ist. Der Nachteil ist, man kann sich eben nicht so ganz beliebig erweitern, man hat eben feste Grenzen, aber in den Jahren, bevor ich dazu gestoßen bin, 2009, 2010, gab es eben Erweiterungen in das Hessische hinein. Und der Zufall war, dass das sogar bei Stapler und Arbeitsbühne geschehen ist. Ja, das mal so vom Gebiet und Größenwachstum.
Wie habt ihr es denn geschafft oder was war für aus deiner Perspektive in der Zeit, wo du da warst, auch wichtig, um das Wachstum zu handeln? Also es ist ja quasi eine Verdopplung der Mitarbeiter als auch der Umsatz, doch eine Erhöhung, weitere Erhöhung des Umsatzes in der ganzen Zeit. Wie seid ihr da vorgegangen? War das strukturiert? Ist es durch die Gebietserweiterung einfach relativ historisch oder natürlich gewachsen? Wie war da euer Prozess?
Also sind schon viele Sachen, die zusammengekommen sind. Also der eigene Antrieb natürlich auch wirklich zu wachsen. Da sind wir auch wieder beim Familienunternehmen und langfristig, ja, da wirklich etwas Großes draus zu machen, sage ich es mal so. Und wirklich ein Mix aus einem natürlichen Wachstum oder hauptsächlich das natürliche Wachstum. Die Gebietserweiterung 2009, 2010, eher so ein Glücksgriff. Wir hatten nochmal einen ähnlichen Glücksgriff, zwar jetzt auch in den letzten Jahren nochmal, wo wir das Gebiet rund um Jena zum Beispiel dazu bekommen haben für den Bereich Arbeitsbühne. Quasi erst jetzt vor zwei Jahren nochmal geschehen. Aber alles, was dazwischen jetzt war, und auch die Verdopplung, ist wirklich dann hauptsächlich im bestehenden Gebiet oder die ist im bestehenden Gebiet aus innen heraus durch eben wirklich starken Fokus auf das Bestandsgeschäft und was kann dort stets und ständig erweitert werden, wo können wir noch mehr Marktanteil steigern, wo können wir noch mehr Dienstleistung drumherum anbieten. Der Markt selbst ist natürlich auch gewachsen, das gehört auch dazu, dass man das Glück hat, in so einem Umfeld sich dann zu befinden, wo der Markt selbst wächst. Ja, haben aber eben, wie gesagt, sehr viel selbst auch dazu getan. Und wir haben in 2015 circa dann angefangen, uns ja auch auf den Weg zu machen, wie wir das von der Organisationsstruktur her neu anpacken. Und da ist ja die Grundphilosophie dezentral, interdisziplinär, möglichst viel Freiraum an die Basis. Und dann kommt uns unsere Niederlassungsstruktur, die wir schon hatten, eben an der Stelle sehr entgegen oder wir konnten es quasi darauf aufsetzen. Und dadurch kleinere Einheiten, nicht der große Tanker, der irgendwann entsteht, das hat natürlich auch geholfen, das Wachstum da zu ermöglichen.
Ja, also ich habe euch vor allem irgendwie mit dem Begriff Soziokratie, der ja dann doch ein bisschen plakativ ist, aber in Verbindung, weil ihr da immer mal wieder Vorträge gibt oder auch in eure Kultur reinschauen lasst. Lass uns mal bei den Basics anfangen. Was bedeutet jetzt für dich eigentlich Soziokratie im Kontext von einem Unternehmen?
Soziokratie im Kontext vom Unternehmen bedeutet mich jetzt für mich in erster Linie wirklich den Mitarbeitern zuzutrauen, Dinge selbst entstehen zu lassen, selbst entscheiden zu können, gute Entscheidungen zu treffen, gemeinsam die Entscheidungen zu treffen, unabhängig von wenigen Machthabern, die es eben in der klassischen Hierarchie hat, also wirklich eine verteilte Macht und das Zutrauen in die Personen, das bedingt ein positives Menschenbild. Das ist für mich so der Kern, den die Soziokratie ausmacht.
Also ein bisschen spitze Frage, aber hattet ihr vorher kein positives Menschenbild, bevor ihr mit der Entwicklung angefangen habt?
Die ist gar nicht so spitz, die Frage. Ich finde die klasse. Und das ist auch eine spannende Sache, wenn man jetzt aktuell so ein bisschen reflektiert. Ja, weil man stößt natürlich irgendwann auf Grenzen und nicht irgendwann, also immer mal hinterfragt man auch Sachen und merkt, Mensch, warum hat das jetzt nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt? Und merkt dann, naja, ist vielleicht doch das positive Menschenbild nicht überall so 100% anzutreffen und umzusetzen. Für mich ist aber ganz wichtig, den Grundglaube daran eben genau nicht zu verlieren. Mhm. Und sehr wohl in alten Systemen, und da bin ich wieder zurück in Konzernen und meine Anfangszeit, also irgendwo ist doch so die Hierarchie ein Stück weit gekoppelt mit, ja, wer, also streng gekoppelt mit, wer darf wie viel entscheiden, aber ein Stück weit auch gekoppelt, wem wird auch zugetraut, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und wenn ich da eben nicht das positive Bild habe, ja, dass auch jemand, der einen ganz normalen, einfachen Sachbearbeiterjob macht, gute Entscheidungen treffen kann oder dass der an vielen Stellen vielleicht viel bessere Einblicke hat, ganz andere Perspektiven mit reinholt, dann verbaue ich mir eben da Wege.
Und wie hattet ihr diese Erkenntnis? Also ihr seid ja dann 2015 damit gestartet, in einer Phase des großen Wachstums. Du hast erwähnt, dass es natürlich auch Vorteile hat, wenn man dezentral aufgestellt ist oder ihr euch da vielleicht auch weiter in die Fläche gewachsen seid. Aber irgendwo hat dieser Prozess ja begonnen. Und was war die Erkenntnis dahinter, dass ihr jetzt euch auf den Weg begebt?
Da spule ich sogar auch noch mal ein ganz kleines Stück zurück, weil das Entscheidende wieder Familienunternehmen, dass natürlich der Eigentümer dahinter steht. Und das Velindic hat direkt nach der Übernahme von seinem Vater, war ihm relativ schnell klar, Sachen anders machen zu wollen. Und sein Vater war schon sehr autoritär, regelrecht patriarchisch unterwegs. Mhm. Und das war dem Sven sehr schnell klar, das anders machen zu wollen. Und wir sind erstmal gestartet. Und in der Phase bin ich dann auch dazugestoßen. Der Prozess hatte schon begonnen, bin aber noch dazugestoßen, eine sogenannte Temp-Methode einzuführen. Das ist wirklich für einen kleinen Mittelständischen, der einfach aufgestellt ist, wenig in die Tiefe geht, ein guter Prozess, um eine Balance Scorecard quasi abzubilden. Also verschiedene Perspektiven des Unternehmens zu beleuchten, ohne Betriebswirtschaft studiert zu haben. Man bewertet das Unternehmen nach den vier wesentlichen Perspektiven, kriegt einen Spiegel vorgehalten, sieht Verbesserungspotenziale. Und das ist am Anfang mit erstmal dem damaligen zweiten Führungsebene und danach mit allen Mitarbeitern in Workshops ist das damals geschehen. Das waren so die Jahre 2011 bis 2014 in etwa. Und war schon mal so das erste Zeichen damals. Mensch, wir wollen euch alle hören, ihr seid alle in den Prozess eingebunden, wir wollen uns gemeinsam verbessern. Trotzdem war es noch im alten Korsett einer Linienorganisation. Und dann kamen die Impulse 2015, 2016 über Kontakt zu Professor Lars Vollmer, den Mark Poppenborg, Intrinsify Community und in dem Zusammenhang auch eine Future Leadership Ausbildung, wo der Sven dann sich die Zeit genommen hat, da Das waren mehrere Tage außer Haus, diese Ausbildung noch mit zu genießen und dann den starken Impuls ins Unternehmen reingegeben, sodass wir wirklich über, es war glaube ich der Sommer 2015 dürfte es gewesen sein, wirklich alle Führungskräfte seiner Zeit die Aufgabe hatten, ein Buch von dem Lars Vollmer zu lesen und den Impuls aufzusaugen und danach entsprechend eben in die Diskussion zu gehen. Er war dann wirklich auch im Unternehmen selbst mal mit dabei. Und das war der Start, also 2015, 2016, in eine New Work-Phase. Da war noch gar nicht die Rede von Soziokratie. Ja, da war erstmal der Ansatz, Macht verteilen, Hierarchien abzubauen und interdisziplinäre, dezentrale Teams zu stärken.
Du hattest gesagt, das fände ich ganz spannend, dass ihr mit Temp angefangen habt und da die Mitarbeitenden einbezogen habt in Workshops, euch Feedback geholt habt. Ich glaube, das ist ja auch Kundenfeedback mit drin und sowas alles. War das wie so den Spiegel vorgehalten zu bekommen? Also wurde da auch von den Mitarbeitern signalisiert, dass sich was geändert, dass was geändert werden muss? Oder war während der ganzen Zeit eher für die Mitarbeitenden nach unklar? Häufig hat man das ja auch so, dass die Mitarbeitenden eigentlich die Veränderung gar nicht wirklich wollen, auch wenn es hierarchisch oder patriarchisch geführt worden ist. Wie hattest du da die Wahrnehmung, als du reingekommen bist?
Gut, also in den Temp-Prozessen war ja noch nicht der Ansatz, die Organisationsstruktur als solche auch zu ändern, sondern es war wirklich das Thema Mitbestimmung in der klassischen Struktur, was ja auch eine Möglichkeit ist und ein Weg ist. Es wurde erstmal insofern positiv aufgenommen, dass gemerkt wurde, jetzt wird wirklich auf uns gehört. Jetzt interessiert die Kollegen da im Büro, was wir draußen im Feld als Monteure für Arbeitsbedingungen haben, warum wir gutes Werkzeug brauchen, mit was wir zufrieden sind, mit was wir nicht zufrieden sind. Das war das, was sehr positiv angekommen ist. Wir haben das in den Workshops auch verbunden, mit viel Informationen von uns preiszugeben. Das ist so ein Thema Transparenz, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, wenn wir um Soziokratie und Ähnliches reden. Also in den Jahren davor war es ja schon ein hohes Gut, die ein oder andere Umsatzzahl mal zu kommunizieren. Und das haben wir halt Stück für Stück viel mehr Transparenz reingegeben, ja, in die wirtschaftliche Lage, in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Wir haben tatsächlich damals auch schon gesagt, bis wann wir mal vielleicht die 100 Millionen Umsatz anpeilen und aber einfach nur um einen Nordstern zu setzen und ein Zeichen zu setzen, wir wollen weiter wachsen. Ja, und das wurde eben, wie gesagt, sehr positiv wahrgenommen, dass man überhaupt in die Interaktion geht mit den Mitarbeitern. Ich will nicht sagen, dass die früher nicht stattgefunden hat, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, ganz andere Einbindung. Ja, und so haben wir dann auch damals Maßnahmen abgeleitet und den Sachen, die aus den Workshops besonders aufgefallen sind, um die Sachen entsprechend zu verbessern.
Ich finde, Transparenz ist ein super Stichwort, weil auch da habe ich heute noch das Gefühl, dass viele Unternehmen oder auch Unternehmer eher Angst haben, transparent zu kommunizieren, wo es hingeht. Auch insbesondere dann, wenn der Weg mal, ich sage mal, ein bisschen steiniger ist. Aber ich habe immer das Gefühl, je transparenter man kommuniziert und je einfacher ist es eigentlich auch, schwierige Schritte zu gehen, weil die Mitarbeitenden das Verständnis dafür haben. Bei euch dort, wir hatten, glaube ich, letztens irgendwann mal rüber erzählt, dass ihr auch ein Intranet nutzt und da extrem viel reinpostet oder einfach mal Einblicke gibt, was ihr auch in der Geschäftsführung so tut. Ist das das aktuelle Werkzeug für Transparenz oder wie lebt ihr jetzt vor allem Transparenz auch im Unternehmen? Und was sind da vielleicht die konkreten Dinge, die ihr macht, neben dem, ich sag mal, ja, öffentlich über schriftliche Kanäle zu posten und zu teilen, was passiert?
Also da wir kein Großkonzern sind, wie ich eingangs gesagt habe, haben wir tatsächlich kein festes Reporting. Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Monat oder jedes Quartal eine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlichen oder ähnliches. Wir haben aber bestimmte Sachen einfach im Zugriff und auch durchaus nach wie vor zugeschnitten auf bestimmte Personen. Also nicht jeder hat Zugriff ins IT-System, wo ich den Umsatz bis ins Detail mir anschauen kann. Oder auch die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung über ein BI-System. Das ist auch nur eine Handvoll Leute, die es kann. Aber wenn jemand, der eben nicht den direkten Zugriff hat, trotzdem die Information braucht und da eine Frage hat, dann kann er eben jederzeit kommen und kriegt auch den Einblick. Also eher das Mindset dahinter und das, wer fragt, kriegt auch Antworten. Und neben den eben besprochenen Umsatz, Gewinn- und Verlustrechnungen sind schon viele Kennzahlen, die einfach tatsächlich transparent sind über unsere internen Plattformen, SharePoint etc. Das sind Auslastungsstatistiken, das sind Statistiken zu Produktivitäten im Servicetechnikerbereich. Ja, und alles, was der einzelne Fachbereich braucht, kann er anfragen und wird unterstützt. Mittlerweile da eben auch mehrere Kolleginnen im Innendienst, wo man klassisch würde man sagen, Controlling-Bereich. Ich würde es gar nicht so einengen auf Controlling, weil wirklich so viel mehr dran hängt auch. Die Unterstützung ist da.
Hattest du das Gefühl, dass es dann eher das Push-oder-Pull-Prinzip war? Also haben die Kolleginnen und Kollegen das gefordert, mehr Einblick zu bekommen? Oder habt ihr gesagt, hey, wir stellen euch das zur Verfügung, schaut mal rein, guckt euch doch mal das Gesamtkonstrukt an.
Das bringt mich ja fast zum nächsten Schwerpunkt der Soziokratie, ja. Nämlich dem sowohl als auch, okay. Der sowohl als auch Haltung. Es geschieht beides. Ja, also die ein oder anderen merken, Mensch, ich kriege jetzt hier tatsächlich Informationen, holen sie sich tatsächlich auch oder sind dankbar, wenn sie eben die Informationen haben und schauen sich es auch an. Und in anderen Bereichen muss man wirklich eher noch Push machen und muss eher noch ja, ein bisschen Anstoß geben. Mensch, guckt mal, ihr könnt dort und dort noch das und das machen. Oder wenn ihr ja, die eigenen Umsätze weiter steigern wollt, die eigene Produktivität weiter steigern wollt, wir können euch da Hinweise geben. Ja? Wir führen euch da ein bisschen ran, also sowohl als auch wirklich.
Jetzt sind wir auch schon direkt ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja eigentlich noch so historisch gesehen bei ungefähr 2015, wo ihr angefangen habt, den Weg zu gehen. Wie habt ihr das denn strukturiert und wie habt ihr euch dann von, ich sag mal, dem allgemeinen Wunsch, ein bisschen weniger hierarchisch zu sein, mehr Mitarbeitende einzubeziehen, wirklich zu dem großen Wort Soziokratie entwickelt? Das war ja bestimmt ein bisschen länger als nur 2 Monate.
Absolut richtig. Also 2015 hatte ich angesprochen, so der Start, auch über, deswegen die Personen vorhin mal mit Absicht genannt, Professor Lars Vollmer und der Marc Poppenburg und das Intrinsif-Hermé-Netzwerk. Ja, dann reingestartet und wirklich zu Anfang ganz bewusst die erste Management-Ebene quasi herausgenommen, regelrecht. Das war zentral organisierte Abteilungsleiter, nenne ich sie mal, die wir herausgenommen haben und haben gesagt, damit stärken wir die Niederlassungen. Und am Hauptsitz, den wir haben in Eisenach, haben wir quasi 2 Teams errichtet, interdisziplinär aufgestellt, also weg aus den alten Abteilungsstrukturen, wo die Miete separat war vom Kundendienst, separat vom Neugeschäft, haben wir also interdisziplinär aufgestellt auf 2 Teams und dann haben damit quasi, so wie es in den Niederlassungen sowieso schon war, in Eisenach für 2 Regionen, die Eisenach einschließen oder angrenzen, eben auch die Struktur wie in einer Niederlassung errichtet. Und sind damit dann im Nachgang, muss ich sagen, relativ blauäugig gestartet. Warum blauäugig? Weil eben mit keiner klaren Struktur dahinter, wer ist jetzt verantwortlich im Sinne der alten Strukturen auch, eines Teamchefs, eines Abteilungsleiters, sondern wirklich mit der Überzeugung, gewissen Naivität sogar reingestartet. Das organisiert sich eben wirklich selbst. Ja. Aber so sind wir gestartet. Diese 2 Kundenteams gebildet. Das mittlere Management quasi erstmal rausgenommen und sogenannte Labore dann auch gestartet. Labore wirklich mit dem Mindset oder mit der Funktion, dass das geschützte Bereiche sind, wo man transparent macht, was passiert dort gerade, wo man aber schaut, dass die geschützt bleiben, geschützten Raum haben, die Rückendeckung von uns, von der Geschäftsführung entsprechend haben und experimentieren können. Das waren eben diese 2 Kundenteams und parallel dazu waren noch und Niederlassungen waren mit dabei, aber parallel dann noch unser Kompetenzzentrum Technik, ein interner Bereich, wo sich viele Sachen rund um Technik bündeln. Und dort war zu dem Zeitpunkt auch klar, dass wir eine Altersnachfolge brauchen. Auch eine ganz wichtige Person im Unternehmen, die diesen Bereich viele, viele Jahre geleitet hat, war klar, dass er altersbedingt demnächst ausscheiden wird. Klammer auf, mittlerweile ist er längst ausgeschieden, Klammer zu. Aber das war damals auch die Chance zu sagen, Mensch, das ist auch eins dieser Labore und wir testen mal, wie das Team klarkommt, ohne dass ein 1:1-Nachfolger da ist, sondern dass das Team sich selbst steuert.
In diesen Laboren, wie muss man sich das genau vorstellen? Was wurde dann tagtäglich da anders gemacht? Also was habt ihr den Mitarbeitern noch mitgegeben, wie sie da anders agieren sollten? War es dann wirklich nur, dass die Entscheidungsprozesse sich verändert haben, dass Rahmenbedingungen für Budgets oder wie auch immer geschaffen wurden, wo selber Entscheidungen getroffen wurden? Oder wie sah das dann wirklich, sag ich mal, aus?
Also ein Teil der Labore wurde recht gut, recht intensiv begleitet, durch intern 1-2 Kolleginnen und Kollegen und dann aber durchaus auch externe Unterstützung mit. Und andere Labore, die Niederlassungen, die gab es ja vorher quasi schon, die wurden jetzt weniger intensiv betreut an der Stelle. Dort wurde mehr das Thema, ich gebe eben noch mehr Freiraum, sie müssen noch weniger, als das in der Vergangenheit war oder generell, sie müssen keine Entscheidungen mehr sich genehmigen lassen, sie dürfen jetzt eigenständiger entscheiden. Aber wie gesagt, die internen in Standort Eisenach neu gegründeten Teams wurden auch begleitet, ja, und nicht zuletzt eben auch durch externe Unterstützung und durchaus auch nochmal Sachen wie ein Teambuilding oder sich im Rahmen von dem Teambuilding auch zu schauen, wie kann das denn jetzt funktionieren, dass ihr euch selbst steuert, dass ihr gar keine Führungskraft habt. Das wurde dann auch extern unterstützt.
Würdest du sagen, dass die externe Unterstützung auch entscheidend ist dafür? War das mehr der Impuls, der notwendig war? War das dann wichtig, um euch im Prozess zu begleiten? Du hast gesagt, ihr hattet da ja mit Lars vorher mal eine Person, die das Konzept auch sehr, sehr durchblickt hat oder mitkonstruiert hat. Genau, welche Rolle hat das für euch gespielt?
Also im Nachgang würde ich sagen, wir haben es viel zu wenig unterstützt, trotz alledem. Aber die Antwort kann jetzt auch wieder sowohl als auch sein. Das kommt jetzt wieder aufs Unternehmen an. Ja. Also wir hätten es natürlich intern noch klarer machen können. Wir hätten es aber auch extern noch deutlicher unterstützen können. Es ist beides möglich. Wichtig ist natürlich immer wieder, ja, dass die Geschäftsführung dahinter steht. Das war bei uns zu jeder Zeit gegeben. Und dass natürlich auch eine kritische Masse, aber auch bei den Kollegen da ist, die es gestalten sollen, ist natürlich auch notwendig. Das war auch gegeben. Also uns hat wirklich eher gefehlt, das noch etwas strukturiertere hinschauen und noch klarer zu machen, wer ist es intern, was hat man dann doch im Sinne eines Projektmanagements für Zeit- und Zielvorstellungen. Das hätten wir sicherlich etwas konsequenter tun können. Da erinnere ich mich sehr gern zurück in eine Phase der externen Begleitung, wo wir wirklich gerade auch die Teams begleitet haben, ein Organisationsentwicklungsteam intern gebildet haben und wirklich im 2-Wochen-Rhythmus in Anlehnung an Scrum, also wirklich im Sprint-Gedanken Sachen gemacht haben, ein Kanban-Board genutzt haben, um zu sagen, welche Aufgaben nehmen wir uns vor. Also in der Zeit ist es mal ganz gut gelaufen. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, warum und wann es dann da wiederum mit aufgehört hat. Und das war aber auch so ein Stück weit, wann dann kam auch erst der Übergang zur Soziokratie. Ja. Ganz am Anfang haben wir ja einfach losgelegt. Interdisziplinäre Teams, diese Unterstützung und macht mal. Und es ist auch im ersten Moment wirklich richtig gut losgelaufen. Und dann irgendwann kam erst die Erkenntnis, naja, irgendwas Strukturelles fehlt. Dann kam es ja überhaupt erst dazu zu sagen, Mensch, Soziokratie könnte jetzt darauf die Antwort sein.
Okay, und wie sah der Schritt aus von, wie du es gerade beschrieben hast, agileren Teams, mehr Entscheidungsfreiheit bis tatsächlich zur Soziokratie?
Also die Begleitung durch Externe, wie eben geschildert, hat stattgefunden. Ja, es waren die Anfangserfolge durchaus auch da. Und dann hat sich aber irgendwann eben gezeigt, bei aller Euphorie und aller Sichtbarkeit der positiven Ergebnisse, wo es eben mangelt. Und wie gesagt, am ehesten so ein Thema wie Struktur, dann doch wieder, wer ist denn jetzt der Ansprechpartner, wenn man eben ja dann doch mal, auch wenn wir kein Riesenreporting machen, eine gesamthafte Kundensicht, eine Umsatzplanungssession einmal im Jahr vielleicht auch macht, wer ist denn dann eben doch der eine, der das für das Team auch koordiniert oder wann ist es der eine, wann ist es der andere? Die Frage hat sich dann gestellt. Und zwischendurch war unser Personalleiter, der am Anfang sehr positiv mit dabei war, hatte das Unternehmen zwischenzeitlich verlassen, ist woanders auch nicht glücklich geworden und hat gemerkt, wie toll das ja eigentlich doch war bei Lindig und gerade auch in dem ganzen in dem ganzen Wandlungsthema drin. Und der Kontakt kam wieder und der Kollege ist dann zurückgekehrt und das dann auch mit, Mensch, ich habe jetzt auch die Idee, wie es besser gehen kann. Und es war im Prinzip sogar die Idee des seinerzeit nicht im Unternehmen befindlichen Personalleiters, der aber eben zurückgekommen ist. Und übrigens gar nicht mit, wir machen Soziokratie, sondern sogar mit dem Begriff Bossa. Okay. Und Bossa setzt sich zusammen aus Beyond Budgeting, Open Space, Soziokratie und Agilität. Also jetzt nicht genau in der Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn man es jetzt in die andere Reihenfolge bringt, setzen sich die Worte auch zusammen. Also bei uns war immer im Hintergrund, ja, Soziokratie ist das, was wir jetzt benennen, aber es ist angereichert durch anderes Gedankengut. Und das Positive an Soziokratie ist ja auch, dass man da viel flexibler ist, im Gegensatz zur Holokratie, wo man viel steifer ein bestimmtes System eben umsetzen müsste.
Ich finde diese Diskussion sehr spannend, weil auf der einen Seite widerspricht sich ja eigentlich Selbstorganisation und Struktur. Und ihr habt aber gemerkt, dass es für die Selbstorganisation trotzdem eine Art von Struktur, Spielregeln, wie auch immer man das nennen möchte, braucht. Wie sehen denn genau diese Rahmenbedingungen bei euch aus? Habt ihr das auf einem großen Papier an jeder Wand stehen? Wie vermittelt ihr das den Mitarbeitenden auch?
Also angefangen damals übrigens, wird mir jetzt erst noch bewusst, begleitend war dann, wir hatten es ja über den TEMP-Prozess, hatten wir dann Workshops gemacht von TEMP zu, und jetzt stand da nicht Soziokratie, sondern der Begriff Augenhöhe, weil das zwischendurch auch nochmal vom Begriff her mit reingespielt hat, aber im Prinzip war es von TEMP zu Soziokratie im Nachgang betrachtet. Also über Workshops das vermittelt, warum wir das Ganze auch tun, war da ein wichtiger Teil. Und dann, als der Schritt aber klar war, dass wir eben wirklich Soziokratie-Bossa machen, dann haben wir natürlich auch angefangen, Soziokratie-Schulungen anzubieten. Am Anfang auch über externe Trainer in eher kleinen Kreisen, aber viel Zeit genommen. Später haben wir es dann mit eigenen Mitarbeitern in Form von Minischulungen wieder versucht, möglichst allen Kollegen, alle Kollegen da einzuladen. Ja, also sehr viel Erläuterung gemacht, und das ist einer der Lerneffekte, wo ich sage, das hätten wir viel früher, viel intensiver tun können.
Mhm. Haben eure Mitarbeiter das verstanden zu Beginn, oder war es wirklich sehr intensiv, die da reinzuarbeiten und das Verständnis dafür zu schaffen? Wie würdest du sagen, war auch die Akzeptanz von den ganzen Maßnahmen? Weil es ist ja erstmal neu, es ist Veränderung, man muss sich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen, was man sonst nicht hatte. Wie waren die Reaktionen?
Grundsätzlich sehr positiv. Die Warum-Frage ist, glaube ich, für die meisten relativ schnell positiv beantwortet. Mhm. Jeder kann da für sich positive Aspekte rausziehen. Die eher skeptischen Fragen drauf, dann komme ich wieder ans positive Menschenbild. Mhm. Die sind dann eher an der Stelle, wenn der ein oder andere dann eben sagen, ja, wie soll denn das aber gehen, weil der und der wird das doch dann nicht gut genug machen. Mhm. Wie gesagt, bin sehr schnell dann beim Menschenbild, aber grundsätzlich erstmal sehr positiv angekommen.
Ich finde das hochspannend, weil gerade in hierarchischen Organisationen hat man ja auch häufig, dass Menschen nicht unbedingt nur miteinander arbeiten, sondern auch egoistisch denken und agieren, überlegen, wie komme ich am weitesten, wie kann ich vielleicht mich besser positionieren als andere, und das entspricht ja gegen Konsensentscheidungen erstmal ganz grundsätzlich. Und das sind ja Verhaltensmuster. Das ist ja viel mehr als irgendwie nur ein Gedanke, sondern es ist ja etwas, was sich jahrelang über manchmal vielleicht sogar Jahrzehnte, je nachdem, wie lange die Person im Unternehmen sind, eingeprägt hat. Hattet ihr da irgendwie, ich sag mal, auch eine Strategie oder eine Taktik, um mit Personen umzugehen, für die es sehr schwierig ist, dieses positive Menschenbild zu vermitteln? Weil es ist ja, so wie ich es mir wirklich vorstelle, nichts, was man von heute auf morgen lernen kann, sondern es ist ja eine Haltung eines Menschen. Und das stelle ich mir auch vor, dass es belastend für das restliche Team ist, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind und die Person dann irgendwie mitnehmen müssen. Was habt ihr da vielleicht auch als Geschäftsführung gemacht, die das Ganze ja unterstützen musste oder promoten musste?
Ja, also immer ein wachsames Auge, immer hingeschaut, wo braucht es genau die Kommunikation? Wo braucht es noch mehr Information? Das Spannende war eher, dass ich ganz persönlich relativ oft relativ viel Impuls aus mir heraus hatte, noch viel mehr an die Mannschaft heranzutreten mit Informationen, aber im Sinne von Schulungen und eben zu erläutern, warum das alles richtig und gut ist. Ich wurde da tatsächlich von mehreren Kollegen immer mal wieder eingebremst, die erkannt haben, und sehr positiv jetzt wirklich, ja, die erkannt haben, wenn sich jetzt aber der Chef hinstellt und das erklärt und das genau denen, die vielleicht das noch nicht so ganz verinnerlicht haben, die erkennen in dem Moment ja doch wieder die hierarchische Komponente. Mhm. Und also die Kollegen, die mir das im positiven Sinne tatsächlich ein bisschen ausgeredet haben, haben eben den Ansatz, nee, das muss von unten heraus wachsen, und ich stärke lieber die Kollegen, und auch mit ich meine ich jetzt sogar auch, dass die Kollegen das übernommen haben, also auch nicht ich auftreten musste oder ein anderer Geschäftsführer auftreten musste, sondern der Versuch, von unten heraus das wirklich wachsen zu lassen. Und den Sogeffekt wurde dann wirklich immer intern auch benannt. Also lasst mal erstmal ein, zwei Teams da, gebt denen mal Zeit, lasst die mal zeigen, wie klasse das ist, und dann werden die anderen von ganz allein kommen und da Lust drauf haben. Das war immer so der Ansatz. Und jetzt auch wieder nachblickend sage ich, ja, weiterhin diesen Ansatz stärken, und trotzdem würde ich jetzt rückblickend den einen oder anderen Impuls auch wieder von oben herab von der Geschäftsführung setzen, damit es aus beiden Richtungen wirklich kommt. Und ich glaube, wir hätten doch die eine oder andere Diskussion sparen können, wenn wir die eine oder andere Sache noch früher, noch schneller kommuniziert hätten. Und da mal ein Beispiel zu nennen, ist jetzt circa ein Jahr her, also über den letzten Jahreswechsel angefangen, glaube ich, im November, und dann hat es sich bis Februar, März gezogen. Jetzt wirklich nochmal Workshops gemacht, weil es eben jetzt die letzten 3, 4, 5 Jahre nicht stattgefunden hat, wo wir wirklich auf alle Mitarbeiter erreicht haben, immer nur eine Größe, die auch noch gut handelbar ist. Also es waren maximal mal 30, in der Regel eher so um die 20, wirklich 6, 7, 8 und mehr Workshops. Die ganze Geschäftsleitung hat sich immer Zeit genommen und aktuelle Vision, Ziele, Leitbild wirklich präsentiert. Und das war fast schon so, wie ich eingangs sagte, der Temp-Workshop, wo wir auch mal alle Mitarbeiter damals entsprechend dabei hatten, informiert hatten.
Würdest du dann der These zustimmen, dass es für, ich sag mal, eine Selbstorganisation oder Soziokratie eine Hierarchie braucht, um das erstmal einzuführen?
Jetzt triffst du ja fast einen ganz persönlichen, ganz runden Punkt bei mir, weil das nehmen, glaube ich, viele Kollegen auch wahr, dass ich mich da eher sogar da gewehrt habe. So ist es, glaube ich, angekommen, die Hierarchiediskussion. Aber natürlich wehre ich mich nicht dagegen und natürlich würde ich auf einer gewissen Ebene sagen, ja, braucht es. Mir ist nur sehr wichtig, dass wir dann schauen, welche Art von Hierarchie. Ja. Eine sozial legitimierte Hierarchie wird sich so oder so ausbilden, ist meine Annahme. Und die ist vielleicht am Anfang bei mir persönlich zu präsent gewesen, dass die sich ausbilden wird. Wir sind eben einfach doch zu unterschiedlich, die Aufgaben sind zu unterschiedlich, die Probleme sind unterschiedlich. Wir unterscheiden gern kompliziert und komplex, rot und blau, wer das kennt. Und klar, für die blaue Welt, die komplizierten Sachen, ja, da braucht es Regeln, da darf es gern auch Hierarchien geben, da ist das absolut an der richtigen Stelle. Und wenn man mit dem richtigen Bewusstsein rangeht, über welches Thema man gerade redet, braucht es eben ja mehr oder weniger Hierarchie und die eine oder andere Form der Hierarchie. Und ich bin da mittlerweile auch wieder relaxter und sage schon auch, ja, also es braucht vor allen Dingen eben Klarheit, Struktur, wie wir vorhin schon mal hatten, auf eine gewisse Art trotzdem. Und das alles darf aber nicht wieder zur Einengung dessen führen, was man vorher erreicht hat, durch Dezentralisieren, durch Selbstentfaltung ermöglichen. Es muss halt in einer guten Balance einfach geschehen.
Ich glaube, gerade diese Balance ist gar nicht so einfach. Ne? Du hast gesagt, rot, blau, ihr habt eine Vision, ihr habt ein Leitbild, ihr kommuniziert Werte. Das sind ja alles auch Sachen, die so mit einer Soziokratie einhergehen. Ist es vielleicht sogar schwieriger als ein hierarchisches System? Ich meine, du kennst ja beide Seiten, gerade auch aus deiner Erfahrung. Oder ja, vielleicht nicht schwieriger,
wahrscheinlich bei ganz vielen.
Sagen wir mühsamer.
Also bei ganz vielen Aspekten wird es so sein, ja, dass eine klassische Struktur viel einfacher zu handeln ist. Ja. Aber dann ist es eben auch wieder die Abhängigkeit von der Struktur. Und das, was ja gerade das Positive ist, den Weg, den wir gehen, dass eben nicht mehr die Abhängigkeit von wenigen Personen da ist. Wo wir jetzt heute auch noch gar nicht waren, so in Richtung Corona, wie sind wir durch so eine Zeit gekommen? Wir sind super durch die Zeit gekommen. Ja. Es hat sich ein Team gebildet, ohne dass es viele Impulse brauchte. Natürlich war ich selbst ganz aktiv ganz am Anfang mit dabei. Natürlich war der Personalleiter am Anfang ganz aktiv mit dabei. Aber dann hat sich das relativ schnell super dezentral im angemessenen Maß entsprechend an Maßnahmen umgesetzt. Und es war damals ja auch wirklich so, dass teilweise die Inzidenzen waren ja damals die große Kennzahl. Ja, im Hessischen ganz anders war als im Wernigerode oder in Suhl, zwei andere Niederlassungen von uns. Und wir konnten sehr individuell agieren. Und das genau hat unsere Organisationsstruktur eben ermöglicht. Also insofern, ja, es gibt die Punkte, wo eine klassische Hierarchie viel einfacher wäre. Aber ich würde sie nie zurückhaben wollen, weil ich es für viel höheres gut halte, die Kultur, die wir immer noch am Aufbauen sind, die wir aber jetzt an vielen Stellen haben, dass ohne große Abstimmungen konkret aufs Problem bezogen, sei es der Kunde, sei es ja, so ein Thema wie große Ausfälle, eine Pandemie, was auch immer, viel mehr am Ort des Geschehens direkt entschieden werden kann, so wie es dort angemessen ist.
Ich glaube, wir könnten noch viel, viel tiefer in die einzelnen Themen rein. Aber was mich vor allem auch noch interessieren würde, wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen, ihr seid in der Zeit auch stark gewachsen. Inwieweit hat euch denn das soziokratische System geholfen dabei, zu wachsen auch? Also ich weiß nicht, wie viele Mitarbeitende und Kollegen waren es genau in deren Zeitraum? Das waren ja schon um die 150 oder sowas, die dazugekommen sind, ne? Auch in der Transformationsphase.
Ja, so in etwa kann man das sagen, ja.
Das ist ja auch wirklich nahezu eine Verdopplung. Wie seid ihr damit umgegangen? Und ja genau, was hat Soziokratie da für eine Auswirkung gehabt? Man muss es ja auch an die Neuen vermitteln oder die passenden Neuen finden.
Also gepaart ist das Ganze mit uns, bei uns ja wirklich auch mit einer Botschaft, die auch vor Soziokratie schon da war. Weiteres Wachstum, Innovationsführer möglichst zu sein innerhalb der Branche. Das heißt auch immer Neues ausprobieren. Und da war natürlich die Soziokratie und das ganze Mindset jetzt wieder dahinter. Ja, auch das, was mit den Laboren vorhin beschrieben war. dass wir eben den Freiraum auch geben, neue Sachen zu probieren. Wir nutzen gern den Begriff Lernkultur statt Fehlerkultur. Also wirklich einfach zu ermöglichen, neue Sachen zu probieren. Und da hat das schon geholfen, das Wachstum des Unternehmens entsprechend da zu unterstützen, den Bereichen die Möglichkeit zu geben, eigene Personalanforderungen zu stellen, ohne dass das dann, wie vielleicht jetzt im Konzern, wenn da eine Stelle nicht im 5-Jahres-Plan drin ist, 5 Jahre mag noch gehen, aber so im nächsten Jahresrhythmus, ja, so Budgetplanung, Personalplanung im Konzern fürs nächste Jahr, das ist ja, da brauchen wir schon ganz schwerwiegende Gründe, wenn man dann überschreiten will. Das ist ja bei alles überhaupt kein Thema bei uns. Wenn gute Begründung da ist, warum wir mit einem neuen Geschäftsfeld starten und da Leute mehr gebraucht werden, ja, dann wird es trotzdem angepackt.
Mhm. Lernkultur und Fehlerkultur, was ist für dich der Unterschied?
Ja, die Einstellung dahinter eben wirklich schon, ja. Also dass ein Fehler nichts Schlimmes ist, sofern es ein Thema ist. Wir sagen dann eben gern, wenn es eben schon vorhandenes Wissen gibt und man macht dann etwas falsch, dann ist das natürlich eine Kategorie von Fehler, die auch bei uns nicht gern gesehen wird und die sich auch nicht wiederholen sollte. Aber wenn ich ein Neuland betrete und habe eine Erwartungshaltung gehabt an das Ergebnis und dann ist es doch nicht eingetreten und bezeichne das dann irgendwo als Fehler, dann ist es aber die Kategorie Fehler, die für uns völlig in Ordnung ist. Ja, man hat was Neues probiert, hat daraus gelernt, wird es in Zukunft besser machen, wird das Gelernte anwenden. Und zu dem ganzen eben beschriebenen passt das Thema Lernen aus unserer Sicht eben viel besser, weil einfach nur oft in den Medien oder in der Öffentlichkeit wird eben von Fehlerkultur, ist immer so ein Begriff, ja, wir haben eine positive Fehlerkultur. Ja, die Unterscheidung einfach, wie eben geschildert, ist bei uns dann eher da.
Ich finde das super spannend, weil ich auch die Ansätze aus dem NLP schätze, wo es ja auch gerade darum geht, zu sagen, wie schafft man Wörter oder wie redet man auch positiv von etwas, wie befähigt man die Menschen, etwas zu tun, ich möchte mich dafür entscheiden, ich möchte lernen, das ist ja ein ganz anderer Ausdruck, als ich möchte Fehler machen. Das ist immer noch irgendwie negativ konnotiert, finde ich, und irgendwie dieses pauschale Fehler sind in Ordnung, so ist die tatsächliche Welt ja nicht, und da muss man ja auch dann ganz klar sagen, wie du gesagt hast, was Sache ist. Fehler dürfen passieren, aber ja, derselbe Fehler zweimal ist dann ja doch von uns allen auch nicht so erwünscht. Mhm. Lass uns noch mal so Richtung Ende kurz in die Zukunft schauen. Was ist die Zukunft eurer Reise? Vielleicht auch in Bezug auf Soziokratie, aber auch allgemein bei Lindig. Was steht vielleicht in eurer Vision drin, wenn du das teilen magst, in eurem Leitbild? Wo steht ihr in 10 Jahren?
Ja, die Vision haben wir auch in den letzten Jahren mehrfach angepasst. Das war auch mal wirklich mit dem Ansatz, um eben gut kommunizieren zu können, transparent und dann ableiten zu können, die Ziele zwischendurch mal sehr sperrig. Wir haben es dann deutlich vereinfacht in den letzten Jahren. Die wesentlichen Aspekte, die in unserer Vision stehen, ist, dass wir sehen Lindig als das Unternehmen mit den genialsten Lösungen und den glücklichsten Menschen in unserem Umfeld. Und das ist das Thema, also geniale Lösungen, glückliche Menschen, natürlich auf die Mitarbeiter bezogen, also auch auf die Kunden. Wir wollen einfach weiter wachsen, gesund wachsen. Innovativ, hatte ich vorhin schon mal gesagt, im Branchenkontext gesehen. Wir werden sicherlich nicht die Welt verbessern in IT- und KI-Anwendungen. Und trotzdem wäre das noch das nächste Stichwort, wo wir einen eigenen Podcast noch drehen könnten rund um die KI. Wir werden einfach schauen, was ist denn das, wo wir bei uns in der Branche Vorreiter sein können. Und die Sachen entsprechend zu treiben. Automatisierungstechnik hatte ich vorhin, Intralogistiklösungen. Zu schauen, wo sind denn die Bereiche, wo wir uns noch verbessern können, erweitern können. Bezogen auf Produkte und Dienstleistungen, nicht bezogen aufs Gebiet. Und ansonsten aber auch mal, wie es die letzten 2-3 Jahre allerdings auch schon war, wirklich auch mal auf dem gesunden Wachstum aufsetzen, ohne jetzt einen Druck reinzugeben, wir müssen die 200 Millionen in 5 Jahren geschafft haben.
Eine Frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Wie messt ihr glückliche Menschen bei euch in der Organisation?
Durch Gespräche mit den Kollegen führen und einfach zu spüren, wie es denn so ist. Also weniger, indem wir jetzt uns Kununu anschauen oder eine Befragung machen oder Mitarbeitergespräche führen und dort irgendwelche Skalen anwenden und Kreuzchen setzen lassen. Wirklich auch sehr viel Gefühl. Und natürlich kriegt man es dann über Fluktuationsquoten und Ähnliches auch gemessen. Aber das messen wir gar nicht so sehr. Es ist auch mehr wirklich das Thema Vision und klar zu machen, ist es uns wichtig. Wir haben sehr viele Mitarbeiter-Benefits am Start. Das wird auch sehr gewertschätzt. Und immer muss man, glaube ich, den Kontext sehen, in welchem Rahmen bewegen wir uns. Also wir werden uns da jetzt auch nicht mit einem Apple oder Google messen wollen, sondern ja, das, was hier angemessen für uns ein Vorreiter wohl
Klar.
wäre.
Aber finde ich super cool. Also ich mein, wenn man erst in den Mitarbeiterngesprächen merkt, was im Team falsch läuft, dann läuft was falsch. Ich finde das immer so, wenn ich nicht weiß, was bei mir im Team los ist, ohne dass ich einmal im Jahr mit den Leuten spreche und eine Checklist abarbeite, wie ist dein Arbeitsplatz 1 bis 10, dann hat man, glaube ich, ein Problem, auch in der Geschäftsführung oder im Management. Und genau da wirkt ihr ja auch dahingehend mit der Struktur entgegen, dass ihr öfter miteinander redet, Entscheidungen diskutiert und die Wahrnehmung dafür habt. Das finde ich persönlich sehr cool. Und das ist ja absolut leider noch nicht in allen Unternehmen so. Wir müssen Richtung Ende gehen. Du hast selber gesagt, ich glaube, es schreit fast nach einer zweiten Folge. Aber was mich jetzt noch vor allem interessieren würde, was war für dich auf dieser Reise, auf der Reise bei Lindig, die größten ja, Herausforderungen und Erkenntnisse? Was hast du mitgenommen? Und was du mit den anderen noch teilen möchtest, die zuhören?
Gute Frage. Ich bin regelrecht aufgelebt, würde ich sagen. Seitdem ja, wir den Prozess so eingestiegen sind, weil es einfach meinem Naturell und meinem Persönlichkeitsstruktur auch deutlich entgegenkommt, im Team zu arbeiten, statt allein zu arbeiten. So ein Thema wie positives Menschenbild, andere Menschen da auch mitwachsen zu sehen, ja, das gemeinsam gestalten. Weg von. Das ist aber jetzt alles nur Wiederholung, ja. Also ein Einzelner kann alles entscheiden, hat dann die Macht, hat eine Macht über jemanden. Vielleicht spielt da dann sowas rein, das erlebt zu haben, eben noch in der Kindheit, wie das ganze System dann auch so aufgebaut war, ja, dass man nicht wirklich frei war. Also das Thema Freiheit ganz wichtig sicherlich. Ja, einfach glücklich in so einem Umfeld mitgestalten zu dürfen. Weiß gar nicht, wie ich es noch in Worte ausdrücken soll. Bin einfach nach wie vor da begeistert, da Teil dessen zu sein.
Fantastisch. Ich meine, das ist ja das Beste, was du sagen kannst, wenn du sagst, es hat dich selber befähigt sozusagen oder dich motiviert, Vollgas fürs Unternehmen zu geben. Dann ist, glaube ich, die Argumentation für das, was ihr getan habt, gut gelungen. Und nennen wir es nicht Wiederholung, sondern eher Zusammenfassung. Ich glaube, du hast es super nochmal zusammengefasst, was ihr bei Linde geschafft habt. Und damit auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du so persönliche Eindrücke geteilt hast, aber auch ja tief bei euch in die Organisation geschaut bist. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, alle, die zugehört haben, haben auch ganz viel gelernt. Damit von mir vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, Stefan.
Vielen Dank und ciao.